Heute am Palmsonntag sind wir ja am Beginn der sogenannten Passionswoche. Und so möchte ich heute Morgen mit euch über einen Abschnitt nachdenken, der aus der Passionsgeschichte kommt, aus Lukas 23, die Verse 1 bis 12. Und die ganze Versammlung stand auf und sie führten Jesus vor Pilatus und fingen an, ihn zu verklagen und sprachen: Wir haben gefunden, dass dieser unser Volk aufhetzt und verbietet, dem Kaiser Steuern zu geben. Und er spricht, er sei Christus, ein König. Pilatus aber fragte ihn und sprach: Bist du der Judenkönig? Er antwortete ihm und sprach: Du sagst es. Pilatus sprach zu den hohen Priestern und zum Volk: Ich finde keine Schuld an diesem Menschen. Sie aber wurden noch ungestümer und sprachen: Er wiegelt das Volk auf, damit, dass er lehrt hin und her in ganz Judäa, angefangen aus Galiläa bis hierher. Als aber Pilatus das hörte, fragte er, ob der Mensch aus Galiläa wäre. Und als er vernahm, dass er ein Untertan des Herodes war, sandte er ihn zu Herodes, der an diesem Tag auch in Jerusalem war. Als aber Herodes Jesus sah, freute er sich sehr, denn er hätte ihn längst gesehen. Denn er hatte von ihm gehört und er hoffte, er würde ein Zeichen von ihm sehen. Und er fragte ihn viel, Jesus aber antwortete ihm nichts. Die hohen Priester aber und Schriftgelehrten standen dabei und verklagten ihn hart. Aber Herodes mit seinen Soldaten verachteten ihn und verspotteten ihn. Und sie legten ein weißes Gewand an und sandten ihn zurück zu Pilatus. An dem Tag wurden Herodes und Pilatus Freunde, denn vorher waren sie einander Feind. Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Es ist mir bewusst, dass wir diese Geschichte um die Verurteilung und die Verhöre um Jesus sehr wohl gut kennen. Und trotzdem bin ich immer wieder selber erstaunt, weil ich Momente entdecke, wo ich selber mich wiederfinde als einer, der ja ein Stück weit mitbeteiligt ist. Hier in dieser Geschichte oder in diesem Abschnitt beginnt ja diese Aufzählung oder Erzählung. Die ganze Versammlung führten Jesus vor Pilatus, die ganze Versammlung. In der alten Übersetzung hat es geheißen bei Luther, der ganze Haufen. Was ist das? Ein ganzer Haufe. Das ist eine große Zahl von Menschen, die miteinander alle eins sind, Jesus endgültig aus der Welt zu schaffen. Der Haufen. Die Versammlung, die Masse, ja, da drin sind wir stark. Da fühlen wir uns wohl. Wenn alle schreien, dann schreien wir gerne mit. Schauen wir uns aber diese Gruppen im Einzelnen an, dann ist man überrascht. Das sind die Pharisäer. Eigentlich Leute, die ganz sachlich und nüchtern und fromm darauf achten, dass die Gesetze Gottes, also die 10 Gebote, eingehalten wurden. Dazu, damit man es auch wirklich richtig macht, hatten sie ja noch eine ganze Menge weiterer Gesetze dazugefügt, damit das als Erklärung dient. Und so waren sie sehr eifrig, nochmal nicht nur 10 Gebote dazu zu machen, sondern so wird erzählt 360. Im Grunde genommen leben sie nach dem Vorsatz oder Grundsatz, wenn du dich zusammenreißt, wenn du dich bemühst, wenn du dich anstrengst, dann bist du Gott gefällig. Wenn ich mir so in der Praxis anschaue, dann würde ich sagen, eigentlich ganz anständige Leute, so wie wir doch auch sind. Wir halten die Gesetze, wir halten die Ordnungen, wir beachten das, was gesagt wird. Wir sind rechte Leute. Oder vielleicht doch nicht. Das sind die Schriftgelehrten. Die, die die Schrift eben nicht nur ein bisschen kennen, sondern wirklich unterrichtet sind im Wort Gottes. Die darauf achten, dass die alttestamentlichen Worte Gottes an die Propheten auch wirklich beachtet werden. Sie waren noch eifriger als die Pharisäer im Befolgen der Gesetze Gottes. Auch eben rechte Leute, die nicht nur fragen, was ist Ordnung, was ist richtig, sondern die sogar fragen, was will Gott? Was ja in unseren Tagen nicht mehr unbedingt normal ist. Und dann ist das Volk, die dritte Gruppe, die hier in dieser Versammlung auftaucht. Die Masse also, die sich aus lauter Einzelnen zusammensetzt, so wie sich das Volk eben immer zusammensetzt. Leute waren das, ich möchte behaupten, so wie wir, angefochten, enttäuscht, verzweifelt, aufbegehrend, rebellisch, hoffend auf irgendwas, was passiert, suchend nach Auswegen und schreiend unter den Verhältnissen, die einen umgeben. Die weinen, weil die Schmerzen zu sehr wehtun. Die leiden an den Wunden des Lebens und die einen Ausweg suchen aus der Nacht dieser Welt. Irgendwo muss doch ein Licht sein. Merken wir, diese Leute, die hier sich versammeln, das sind nicht irgendwelche fromme Spinner oder gottlose Spinner, sondern das sind Leute wie wir, wie du und ich. Und was tun diese Leute alle miteinander? Das Volk und die Schriftgelehrten und die Pharisäer? Eines: Anklagen. Da sind sie alle stark. Endlich haben sie einen gefunden, an dem sie sich abreagieren können. Endlich haben sie einen, den sie als Sündenbock stempeln können. Der bringt die Leute durcheinander. Endlich haben sie einen, dem sie die Anklage ins Gesicht schleudern können und wo sie nun erwarten, dass Pilatus ihn endgültig zur Strecke bringt. Anklagen. Sind wir besser? anklagen. Schlagt die Zeitung auf und ihr werdet überall Texte finden, die anklagen. Die Eltern klagen über die Kinder und die Kinder über die Eltern. Der Schüler klagt über seinen Lehrer und der Lehrer ist sauer auf die Schüler. Wir klagen über unsere Gesellschaft, die so verdorben ist. Der Arbeitnehmer klagt über seinen Chef und der Chef ist mit seinen Arbeitnehmern unzufrieden. Wir klagen an Ärzte und Kranke, Betrogene, genauso wie der Dieb. Und die Freien und diejenigen, die die Freiheit vermissen. Der Knecht klagt an, der Freie, der Mann, die Frau, der Geliebte. Alle haben sie etwas zum Anklagen. Gibt es überhaupt noch einen Ort, wo man nicht klagt? Und ob wir viel besser sind als jene, möchte ich schon in Frage stellen. Und manchmal geht ja unsere Anklage nicht nur gegen die Verhältnisse in dieser Welt, sondern es gibt ja Momente, wo wir auch Gott anklagen. Warum lässt du das zu? Warum greifst du nicht ein? Warum tust du das und jenes? Warum hilfst du nicht? Was? Ich kenne solche Momente auch und die Bibel redet auch davon. Es ist auffallend, dass in diese aufgewühlte Situation hinein Pilatus auftaucht und letztlich nur eine Frage stellt. Bist du der König der Juden? Dabei hätte dieser Pilatus ja nun auch anklagen können. Wenn der Jesus nicht da gewesen wäre, dann hätte er ein großartiges Osterfest feiern können. Dann wäre alles gut gewesen. Dann hätte es keinen Aufruhr gegeben, dann hätte er diese Gerichtsverhandlung nicht gehabt. Dann hätte er sich nicht selber in die Bredouille gebracht, dann hätte seine Frau auch keinen Traum haben müssen. Lass dir Finger von diesem Mann, dann wäre alles gut gewesen. Ja, er hätte auch Jesus anklagen können. Aber das ist mir aufgefallen bei diesem Pilatus. Da kommt keine Anklage, sondern da kommt nur eine einzige Frage. Bist du es? Der macht keine Diskussion, der beruft keine Kommission ein, der sucht keine Experten, die sich da auskennen und der redet sich nicht heraus mit Ausreden, sondern er stellt eine ganz persönliche Frage. Wer bist du, Jesus von Nazareth? Wer bist du eigentlich? Bist du wirklich dieser König der Juden? Wenn ich die Bibel richtig verstehe, dann hätte er genauso fragen können, sag mal, bist du der Messias? Er hätte fragen können, bist du der Sohn Gottes? Er hätte fragen können, bist du der Mann, der die Welt rettet? Er rettet heraus aus ihrer Sünde, der die Tür wieder aufmacht zu Gott, dem Vater? Bist du die Antwort Gottes auf unser Suchen, auf unsere Hilflosigkeit? Er hätte fragen können, Jesus, bist du der Beweis der Liebe Gottes? Und bist du der Anfänger und der Vollender eines Glaubens, der hineinmündet in die Ewigkeit Gottes? Merken wir, das, was Pilatus hier fragt, diese einfache Frage, bist du der Judenkönig? Da steckt all das zusammen drin, was Jesus seinen Jüngern und seinem Volk immer und immer wieder erklärt hat. Und das Schöne an dieser Stelle ist, dass wer so fragt, wer bist du, Jesus, der bekommt eine ehrliche Antwort. Die ist einfach, die ist unmissverständlich. Du sagst es. Wisst ihr, ich wünsche mir, dass wir an dieser Stelle mal unseren Namen einsetzen. Du, die Frieda und der Rudi und der Emil und wer immer, wie wir immer wir heißen. Wenn du das hörst, ich bin der Sohn Gottes, dann hast du das richtig gehört. Dann hätte Jesus uns als Antwort gegeben, ja, ich bin das Brot des Lebens. Ja, ich bin das Licht der Welt. Ja, ich bin die Tür zum Vater. Merken wir, hinter dieser kleinen Antwort, du sagst es, steckt ebenfalls diese geballte Aussage Jesu, ich bin der gute Hirte. Und ich bin derjenige, der dafür sorgt, dass es mehr gibt als den Tod, nämlich ein ewiges Leben. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich bin es, der euch zu Menschen macht, die Frucht bringen, weil sie am Weinstock hängen. Du sagst es. Ahnen wir etwas? Hinter diesem kleinen Sätzchen, da steckt das ganze große Evangelium. Ja, wenn ich dem Wort Gottes glaube, dann irre ich mich nicht. Dann bin ich nicht irgendwo daneben geraten. Dann bin ich nicht einer Floskel aufgesessen, sondern dann bin ich an der richtigen Stelle und dann habe ich wirklich das Geheimnis entdeckt. Du sagst es. Und was machen die Leute mit eben dieser Antwort? Was machen wir damit? Man könnte verzweifeln, nicht nur über die Haltung eines Pilatus, sondern auch über die Haltung der Menschen unserer Tage. Was tut Pilatus? Ich finde keine Schuld an ihm. Oh ja, Jesus ist ganz gut brauchbar. Ab und zu, wenn man in der Patsche steckt. Ja, er ist ganz gut, wenn es um Schuld geht. Er ist prima, weil er für viele Menschen derjenige ist, an dem sie sich klammern, und so ist er recht brauchbar. Ja, Jesus ist schon in unserer Gesellschaft angekommen, auch wenn er nicht so angekommen ist, wie er das gerne möchte, aber er ist ganz brauchbar, sei es mal als Sündenbock, sei es mal als einer, der als Lückenbüßer auftritt, unschuldig. Ja, ich habe nichts gegen ihn. Ich habe auch nichts gegen den Glauben, ich habe auch nichts gegen die Kirche, ich habe auch nichts gegen das Fromme. Aber, ja gut, und dann ist auch schon zu Ende. Aber Jesus will nicht akzeptiert werden als einer, der unschuldig ist, den man brauchen kann und der sich vermarkten lässt, je nachdem, wie man es braucht. Sondern Jesus will angenommen werden. Das ist das Kennzeichen unseres Glaubens. Er will hineintreten in unser Leben. Er will eben nicht nur unsere schönen, frommen oder auch weniger frommen Gedanken ausfüllen, sondern er will mitreden bei unseren Entscheidungen. Er will uns den Weg zeigen zum Vater. Er will selig machen. Das will er. Unsere Unschuldserklärungen, egal in welcher Form sie passieren, können wir ruhig vergessen. Jesus will angenommen werden, weil Jesus die Antwort ist auf die Fragen nach dem Heil Gottes. Weil Jesus die Antwort ist auf die Fragen des Lebenssinns in dieser Welt. Jesus will angenommen werden, weil er hineinführt in die Freiheit eines erfüllten Lebens. Ja, Jesus gibt Antwort dem, der ehrlich sucht. So wie er es hier bei einem Pilatus tut. Du sagst es. Ja, wirklich, Jesus ist die Antwort auf die Problematik unserer Welt, egal in welcher Form sie auftritt. Jesus ist derjenige, der wirklich Lösungen hat. Und wisst ihr, das Schöne ist dabei, wenn man ehrlich bei Jesus anklopft, dann gibt es ehrliche Antworten. Denken wir an jenen Johannes den Täufer. Auch er hatte eines Tages eine Frage: Bist du es, der da kommen soll? Sie klingt fast so wie hier bei Pilatus. Oder muss ich vielleicht doch auf einen anderen warten? Und er bekommt eine eindeutige und klare Antwort: Ja, Blinde sehen. Das ist das Geheimnis eines Kindes Gottes. Plötzlich gehen ihm die Augen auf für die Realität der Größe Gottes. Da werden Lahme wieder in Bewegung gesetzt. Die, die keine Kraft mehr haben, weiterzugehen, weil das Leben so zermürbend ist und weil scheinbar nur Widerstände da sind. Jesus macht fähig, einen Schritt weiterzugehen. Jesus ist derjenige, der Aussätzige reinmacht, der also das ganze dreckige, schuldige unserer Vergangenheit zudeckt, indem er es vergibt und Vergebung zuspricht. Jesus ist der Taube hörend macht, der die Ohren öffnet und plötzlich das Wort Gottes eben nicht nur das Lesen von ein paar schwarz gedruckten Buchstaben ist, sondern das Wort Gottes, das zu uns redet und das plötzlich aufgeht, weil da Gott mit mir spricht. In der Stille, im Gottesdienst oder sonst wo. Tote stehen auf. Menschen, die in der Sünde kaputt gegangen sind. Und da gibt es nicht wenige davon in dieser Welt. Hier ist der Mann, der wirklich Lösungen hat, der zu neuem Leben erwecken kann. Und Armen wird das Evangelium gepredigt. Ach, was ist das gut, dass da nichts steht, den Reichen und den Könnern und den Großen und den Mächtigen, sondern den Armen, von dem ein Liederdichter sagt, einen solchen Armen, welchem alles fällt. Diesen Armen wird das Evangelium gepredigt. Da kommt man aus dem Staunen nicht mehr heraus. Mir? Ich, der ich nirgendwo zähle, den man eben vergisst, übersieht. Er ist da, um mir die Hand zu reichen, indem er persönlich mit mir redet. Ich wünsche mir, dass wir das begreifen, dass der hier vor Pilatus steht, das ist nicht eben jemand, der nun mehr oder weniger schuldig oder unschuldig ist, sondern es ist der, den wir für unseren Alltag brauchen, damit er uns führt und leitet. Jesus Christus ist wirklich der, auf den die Welt wartet. Auch wenn sie niemals sagen würde, auf den warten wir, sondern den man vielleicht auch abschiebt. Er kam, nicht weil wir ihn wollten, sondern weil wir ihn brauchen. Ich genauso wie ihr. Ach, das wünsche ich mir für uns heute Morgen, dass wir es nicht so machen wie ein Pilatus, der sagt, okay, der Mann ist ganz in Ordnung. Okay, das Glauben, ja, ist nicht so schlecht. Und so ab und zu in die Crescendo-Gemeinde zu gehen, schadet ja auch nichts. Machen wir es nicht wie die hohen Priester und Schriftgelehrten, die sich nichts sagen lassen, weil sie ja die Schrift so gut kennen und alles genau wissen, weil sie nicht wahrhaben wollen, dass sie verlorene Leute sind und diesen Retter, diesen Heiland dringend brauchen. Machen wir es nicht wie das Volk, das hier lüstert nach einer Sensation, oder wie Herodes, der gerne ein Zeichen von ihm sehen will. Wenn Gott ein Wunder tut, wenn Jesus ein Wunder tut, dann ist ja alles okay, dann. Aber wenn er das nicht tut, machen wir es nicht wie das Hofgesinde des Herodes. Ein schönes weißes Kleid. Als Zeichen. Okay, mit dem kann man angeben, den kann man brauchen. Sondern ich wünsche, dass wir ehrlich fragen, Herr Jesus, wer bist du? Damit wir dem begegnen, der eben nicht nur der Mann der Schmerzen ist, das ist er garantiert, sondern damit wir dem begegnen, der als das Lamm Gottes in diese Welt gekommen ist, um unsere Sünde wegzutragen. Machen wir es nicht wie jene, sondern nehmen wir ihn an als den Sohn Gottes, der uns wie kein anderer den Vater zeigt. In seiner unbegreiflichen und unfassbaren Liebe. Damit wir ihn als den Heiland kennenlernen, der unserer Welt, unserer verlorenen Welt das Heil bringt. Wer ehrlich fragt, wer bist du, der wird ihm begegnen, diesem Sieger über Hölle, Tod und Teufel, diesem Sieger über die Sünde, diesem Sieger, der auch den Tod besiegt. Und wir werden ihm begegnen als dem Lebendigen, der die Schlüssel hat der Hölle und des Todes. Und wir werden dem begegnen, der gesagt hat, ich komme wieder und dann werde ich euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Und ahnen wir etwas von dieser großen Perspektive, die hier Jesus uns entgegenbringt? Wer ihn sucht, der findet das Leben und der bekommt das, was er braucht, damit er das Ziel Gottes für sein Leben erreicht, damit er Gottes Welt entdeckt. Dieser Abschnitt aus Lukas 23 ist eine große Einladung, es doch nicht so zu machen wie jene damals, sondern umzukehren. Es so zu machen, wie es jener Liederdichter gesagt hat, der sagt, laufet nicht hin und her, eilet zur Quelle. Lasst uns zugreifen, lasst uns an Jesus hängen, damit diese Kraft Gottes in unser Leben hineinkommt, die uns in die Ewigkeit hinüberzieht. Lasst uns beten. Herr Jesus, ich möchte dir danken, dass du in diese Welt gekommen bist, um mich, um uns Sünder selig zu machen. Und ich möchte dir danken, dass du das nicht nur versprochen hast, sondern auch tust. Und dass jeder, der sich darauf einlässt, erfährt, du bist die Wahrheit und du hältst, was du versprichst. So möchte ich dich bitten, dass du jedem von uns an diesem Morgen hilfst, neu nach dir zu greifen und dich festzuhalten, um etwas von deiner lebendigen Wirklichkeit in seinem Leben zu erfahren. Um zu entdecken, dass du vielleicht nicht alle unsere Wünsche, vielleicht auch nicht alle unsere Gebete erhörst, aber uns das gibst, was uns ausfüllt und fröhlich macht und getrost und gewiss im Blick auf das Kommende deines Heils. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, zuzugreifen, damit das Geschehen um Karfreitag und Ostern unsere ganz persönliche Erfahrung wird von Leiden, Sterben und Auferstehen in deinem Sieg. Und hab Dank, dass du bereit bist, jedem von uns ohne Ausnahme das zu gewähren. Amen.